Und ich möchte jetzt hier ab Kolosser 2, ab Vers 8 nochmal lesen und dann bis Kapitel 3, Vers 4. Der Apostel Paulus sagt uns hier: Seht zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und leeren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Grundsätzen der Welt und nicht nach Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Und ihr habt alles völlig in ihm, welcher das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten, mit einer Beschneidung, die ohne Hände geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung Christi, indem ihr mit ihm begraben seid, in der Taufe, in welchem ihr auch mit auferstanden seid, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Auch euch, die ihr tot waret, durch die Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, hat er mit ihm lebendig gemacht, da er euch alle Übertretungen vergab. Dadurch, dass er die gegen uns bestehende Schuldschrift, welche durch Satzungen entgegen war, auslöschte und sie aus der Mitte tat, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten auszog, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. So soll euch nun niemand richten wegen Speise oder Trank, wegen eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, welche Dinge doch nur ein Schatten derer sind, die kommen sollten, wovon aber Christus das Wesen hat. Niemand soll euch um den Kampfpreis bringen, indem er sich in Demut und Engelsdienst gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, ohne Grund aufgeblasen ist von seinem fleischlichen Sinn, wobei er sich nicht an das Haupt hält, aus welchem der ganze Leib vermittels der Gelenke und Sehnen unterstützt und zusammengehalten zu der von Gott bestimmten Größe heranwächst. Wenn ihr mit Christus den Grundsätzen der Welt abgestorben seid, was lasset ihr euch Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Zum Beispiel: Rühre das nicht an, koste jenes nicht, befasse dich nicht mit dem, was alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Es sind nur Gebote und Lehren von Menschen, haben freilich einen Schein von Weisheit in selbsterwählten Gottesdienst und Leibeskasteiung, sind jedoch wertlos und dienen zur Befriedigung des Fleisches. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Unser heutiges Thema, das heißt: Frei von Religion durch Christus. Und der sogenannte Fürst der Prediger, Charles Hutton Spurgeon, der berichtet in einem seiner vielen Schriften: Vor einiger Zeit wünschte mich eine junge Dame zu sprechen, die sich zu den Lehren des Mormonismus, also zu den Mormonen, bekannte. Sie sagte, sie sei gekommen, um mich zu bekehren, sagt Spurgeon. Offenbar hatte sie sich in ihrem Mann geirrt. Ich hörte jedoch ihren Ausführungen mit an und nachdem sie geendet, sagte ich: Gut, nun haben Sie mir Ihren Weg zum Himmel gezeigt. Nun lassen Sie mich auch den meinen beschreiben. Als ich dann anfing, zu ihr zu reden, so war sie ganz erstaunt und sie sagte: Glauben Sie denn, dass Ihnen alle Ihre Sünden vergeben sind? Gewiss, sagte ich, dass dem so ist. Aber, sagte sie weiter, glauben Sie denn auch, dass Sie nicht mehr verloren gehen können? Gewiss glaube ich das, sagte Spurgeon. So sind Sie gewiss, dass Sie schließlich vor dem Thron Gottes stehen werden, trotz dem, was geschehen kann? Dann müssen Sie ein glücklicher Mann sein. Das bin ich, erwiderte Spurgeon. Ich bin in Wahrheit ein glücklicher Mann. Nun, Dann kann ich mit Ihnen allerdings nichts anfangen, sagte diese Frau, denn Sie haben bereits mehr, als ich Ihnen anbieten kann. Gewiss, in Christus haben wir, was uns kein anderer bieten kann, sagt Spurgeon. So viel zu diesem kurzen Einstieg. Spurgeon lebte im 18. Jahrhundert und hat mit vielen, vielen Menschen gesprochen. Er war ein überaus bekannter Prediger. Nicht umsonst wird er heute noch der Fürst unter den Predigern genannt. Auch er wurde schon damals mit allen möglichen Glaubensrichtungen konfrontiert. Mit verschiedenen Konfessionen, mit verschiedenen Sekten und Religionen. Wie wunderbar, wenn jemand aus einer Sekte heraus erkennen kann, dass dieser Mann, so ein Mann wie Spurgeon oder eine Frau, mehr hat, als man so jemand bringen kann. Zumindest hatte das diese Frau erkannt, die hier mit Spurgeon geredet hatte. Herr Spurgeon, Sie haben bereits mehr, als das ich Ihnen bringen kann. Da kann ich nicht mehr geben, als was Sie haben. Es wäre auch mal schön, wenn zu uns solche Leute sowas sagen könnten. Zeugen Jehovas oder auch Mormonen oder andere. Denn für solch ein Beispiel, da hätte ich jetzt nicht unbedingt ins 18. Jahrhundert zurückgehen müssen. Das hätte ja auch genauso bei uns hier und heute passieren können. Denn auch wir haben ja heute mit den unterschiedlichsten Glaubensrichtungen zu tun. Mit den unterschiedlichsten Konfessionen, Sekten und Religionen. Und wenn man allein die Vielfalt im Leibe Jesu Christi anschaut, wo es da schon so ganz kritische Richtungen gibt, wenn man allein sieht, was sich aus dem Christentum hier in München alles bewegt, wenn man in diese Großstadt hineinsieht, da wird man ja gar nicht fertig mit dem, was hier sich alles bewegt. Von christlicher Wissenschaft bis zu den ganzen Sekten, die da sind, da sind die Katholischen bei weitem nicht alleine, die hier in München irgendein Übergewicht haben. Inzwischen sind es auch viele, viele andere. Und dabei ist es ja nicht so, dass jetzt nur wir rausgehen und den Menschen das Evangelium bringen, sondern diese Leute, die in diesen anderen Detonationen drin sind, die wollen uns ja auch für sie gewinnen. Zum Beispiel, wenn wir mit Leuten Gesprächen führen. Die Zeugen Jehovas, wenn sie zu dir an die Haustüre kommen, dann wollen sie nicht, dass du sie für Christus gewinnst, sondern sie wollen dich für ihre Sache gewinnen. Sie wollen dich von ihrem Glauben überzeugen. Frag doch mal einen Mormon oder einen Zeugen Jehova oder einen Katholiken oder einen Moslem, ob sie nicht auch dich für sie gewinnen wollen. Ja, selbst ein evangelischer Kirchgänger, der wird dir plausibel machen wollen, warum er ausgerechnet an seiner Kirche festhält. Vielleicht, weil er von Kindheit an und eben traditionell in der Kirche aufgewachsen ist und eben in den Traditionen der Kirche verwurzelt ist. Oder eben auch, weil sich seine Kirche, wenn er gerade in die evangelische Kirche geht, auf die Reformation und auch auf den Reformator Martin Luther beruft. Erst am 31. Oktober war ja wieder der Reformationstag im Kalender. Das ist auch nicht schlecht, wenn das noch drin steht. Und Martin Luther hatte ja auch im 15. Jahrhundert viel bewirkt. Er wollte nie eine Kirchenspaltung, aber es hat eine Spaltung gegeben in der Reformation. Und so ging die reformierte Kirche daraus hervor, was heute auch evangelische Kirche ist. Und doch hat die Reformation damals auch nicht alles bewirkt, was sie hätte bewirken können. Wenn die Menschen der Kirche nicht auf den Herrn Jesus hingeführt werden, dann gehen sie genauso verloren wie die anderen auch. Sie sind nicht erlöst. Dabei beruft sich gerade auch die evangelische Kirche so sehr auf ihren Reformator. Das habe auch ich oft sehr stark miterlebt. Manchmal sogar mehr auf Martin Luther als auf Jesus Christus. Und wobei die Kirche sogar derzeit vielfach von den Lehren und Überzeugungen von Martin Luther loslässt. Das ist noch das Schlimme dabei. Und uns soll es in der heutigen Predigt nicht darum gehen, die Kirche oder Sekten oder Religionen anzuprangern. Das soll nicht unser Thema sein. Sondern wir wollen heute mit dem Apostel Paulus einen ganz klaren Schnitt zwischen diesen Dingen, zwischen diesen Konfessionen und Religionen und Sekten. Wir wollen einen ganz klaren Schnitt erkennen heute zwischen diesen Dingen und Christus. Und auch erkennen, was das für unser eigenes Leben zu sagen hat. Denn es war ja von Anbeginn der Christenheit, und das sehen wir auch gerade hier im Brief an die Kolosser, dass die Gläubigen immer wieder irgendwelchen Gefahren ausgesetzt waren. Dass sie auf irgendwelche verdrehten Richtungen hereingefallen sind, das ist auch bis heute zu beobachten. Da kommen irgendwelche Leute mit besonderen menschlichen Weisheiten daher, das hat sich ja völlig auch in der Kirche so stark etabliert, Philosophie vor allen Dingen, menschliche Überlieferungen, menschliche Weisheit, menschliche Überlegungen, alles nach den Grundsätzen der Welt ausgerichtet und nicht auf Christus. Das kann schon sein, wenn jemand sagt, das werden wahrscheinlich eher die Kirchgänger sagen, nimm mal den Kirchgängern vorne, wenn da dreimal die Kirche am Heiligabend voll ist, nimm denen mal den Heiligabend weg. Das ist bei vielen der einzigste Abend oder der einzigste Tag, wo sie überhaupt im Jahr in die Kirche gehen. Aber jetzt nimm ihnen mal diesen heiligen Tag weg. Also wenn jemand sagt, dass zum Beispiel Advent oder Weihnachten, das ist unbedingt wichtig, das muss man feiern. Und wenn wir das nicht tun, dann stimmt es mit unserem Christsein nicht. Da sind wir schon völlig daneben. Da sind wir nicht mehr, wandeln wir nicht mehr Christusgemäß. Die andere Seite ist natürlich, wir dürfen Advent feiern, wir dürfen Heiligabend feiern, die Bibel lässt uns die Freiheit. Wir dürfen Freude in Advent und Weihnachten haben. Doch es stellt sich immer die Frage, warum sollen wir Advent oder Weihnachten oder Ostern oder andere Dinge feiern? Warum sollen wir das tun? Machen wir das, weil es alle tun? Oder weil es einfach so traditionell ist? Weil es sich so eingebürgert hat? Oder warum halten wir bestimmte Tage und Feiertage? Tun wir das, um vom Haupt her zu leben, von Christus her, dann ist es etwas anderes. Und somit auch bewusst ihn damit zu ehren und ihm Freude zu bereiten, indem wir auch an sein Kommen und an die Geburt denken zum Beispiel. Wir können da aber auch Ostern, Karfreitag und Auferstehungstag hernehmen. Wir können das. Aber wenn wir das nicht tun, aus Gründen, dass wir vom Haupt her leben, sondern nur weil es hier die Kirchen machen und die Gesamtchristenheit, dann ist was daneben. Ich habe erst von einem Christen gehört, er feiert kein Weihnachten. Der ist aber vielleicht noch näher am Herrn als wir. Feiert kein Weihnachten. Wir müssen das nicht. Und wir können Christus genauso gefallen. Nun, wir haben die Freiheit in Christus, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun. Wir können Advent feiern und die Geburt Jesu, doch was wäre, wenn wir das nicht tun würden? Das können wir uns ruhig auch gelegentlich fragen. Wäre dann unser Glaubensleben unvollkommen? Wären wir dann schlechte Christen? Das ist eine wichtige Frage. Doch wenn wir das auch nicht tun würden, wären wir laut der Heiligen Schrift keine schlechteren Christen. Denn wir leben nicht von einzelnen Feiertagen, sondern wir leben jeden Tag von Christus her. Und wir denken ja nicht nur an einem Tag an die Geburt Jesu oder an einem Tag an das Leiden und Sterben Christi. Nein, eigentlich jeden Tag. Danke, Herr, dass du in diese Welt gekommen bist. Danke, Herr, dass du in dieser Welt gelebt hast, dass du dein Leben für mich im Kreuz gelassen hast und so weiter. Wir denken eigentlich jeden Tag an Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Doch wenn wir uns von menschlichen Weisheiten und Traditionen leiten lassen, weil das die anderen halt auch machen, dann machen wir das auch so, dann sind wir nicht von Christus hergeleitet. So erliegen wir auch in solchen Bereichen, wir könnten noch viele andere aufzählen, den Grundsätzen dieser Welt und dem Fleisch. Wir handeln nach menschlicher Weisheit und nach menschlichen Grundsätzen. Und genau mit diesem Problem wurden die Gläubigen in Kolossee konfrontiert. Da ging es jetzt nicht um Weihnachten feiern oder Heiligabend oder so etwas. Aber es hatten sich Dinge eingeschlichen, die nicht gut waren. Sie sind zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Teilweise aus dem direkten Heidentum damals. Da gab es noch kein Christsein. Direkt aus dem Götzentum herausgerufen worden zu Christus hin. Oder aus dem Judentum heraus. Und jetzt waren sie frei in Christus, sie waren erlöste Leute, zur Freiheit in Christus berufen. Und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, Ausrichtung nach Grundsätzen der Welt oder nach Christus. Beide Seiten waren jetzt offen. Richten wir uns nach der Welt aus oder richten wir uns nach Christus aus? Natürlich heißt ja Bekehrung auch umkehren zu Gott und auch jetzt unter seinem Einfluss zu leben. Sicherlich haben sie das auch eine Zeit lang gemacht. Paulus hat sie sogar gelobt, was sie für wunderbare Ordnungen haben. Er sagt hier in Kapitel 2, Vers 5, denn wenn ich auch dem Fleische nach abwesend bin, so bin ich doch im Geiste bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens in Christus. Also da war schon was da. Aber die Gefahr war auch da. Denn jetzt wurden sie sehr stark beeinflusst von menschlicher Weisheit, also von Philosophie. Philosophie ist ja die Liebe zur Weisheit. Und da geht es eben hier um die Liebe zur menschlichen Weisheit, nicht um die Liebe zur göttlichen Weisheit. Und das hat ja auch viel mit dieser damaligen Gnosis zu tun, in der eben auch viel, viel Mystik vorhanden war. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass wir ja schon von einer Weisheit her leben dürfen, oder? Denn die Bibel zeigt uns auch die göttliche Weisheit. Und wenn wir von der göttlichen Weisheit her leben, dann ist es wirklich etwas Schönes. Doch wenn unser Hang zur menschlichen Weisheit rübergeht, oder auch zu menschlichen Vorstellungen von Gott, dann ist irgendwas daneben, dann stimmt was nicht mehr. Denn gerade die menschliche Weisheit steht allgemein in völligem Gegensatz zur göttlichen Weisheit. Die stehen völlig konträr zueinander. Warum? Weil die menschliche Weisheit eben getrennt ist von Gott. Weil der sündige Mensch von Gott getrennt ist. Und in seiner eigenen Weisheit, wenn er da nach irgendwelchen Lösungen sucht, um sich Gott zu nahen oder um Gott zu gefallen, dann kann das nicht in der Wahrheit sein. Denn durch wen nur kann der Mensch Gott gefallen? Die Antwort heißt, der Mensch kann Gott nur gefallen, wenn er durch den Sohn Gottes erlöst ist. Anders kann der Mensch Gott nicht gefallen. Der Mensch kann Gott nur gefallen, wenn er durch den Sohn Gottes erlöst, gewaschen, gereinigt und geheiligt ist. Doch was sind da all die Bemühungen von Menschen, um irgendwie Gott gefallen zu wollen oder sich Gott nahen zu wollen? Ihr könnt es jeden Tag beobachten, was die Menschen alles tun. Das sind so viele religiösen Bemühungen und Handlungen. Können wir überall auch in unserer Stadt hier sehen. Religiöse Handlungen und religiöse Bemühungen. Schau rein in die Kirchen, schau rein in die Sekten, schau rein zu den Moslems. Religiöse Bemühungen. Wir wollen diese Menschen nicht verurteilen. Viele nehmen es sehr, sehr ernst. Aber die Frage ist, ist es das, was Gott will? Denn was ist denn Religion? Religion, das müssen wir sehen, ist immer die Bemühung des Menschen von unten her. Von unten kommen Bemühungen, sich Gott nahen zu wollen. Der Mensch möchte etwas tun für Gott, er möchte etwas leisten. Der Mensch möchte Gott etwas bringen. Ja, bei den Moslems heißt es, einmal im Leben musst du mindestens in Mekka gewesen sein. Du musst dieses und jenes einhalten. Bei den Katholiken heißt es, ja, du musst mindestens einmal im Leben mal nach Rom gepilgert sein oder in andere Pilgerstätten. Freitags darfst du kein Fleisch essen, Priester dürfen nicht heiraten und so weiter. Ich habe mal von dem Katholiken auch gehört, er hat daran geglaubt, dass man Heiligabend zum Beispiel nicht in den Wald gehen darf, sonst könnte einem ein Unglück passieren. Ich weiß nicht, ob das alle Katholiken glauben, aber das sind solche Dinge. Wenn sich solche Dinge erst einmal eingebürgert haben, da könnten wir jetzt noch vieles aufzählen, so ist es ganz, ganz schwer, sich von solchen Dingen zu lösen, weil man wirklich denkt, es ist so. Wenn ich Heiligabend in den Wald gehe, da bleibe ich weg, da habe ich Angst, wenn mir das gesagt wird, da wird mir ein Unglück geschehen. Wenn sich das eingebürgert hat und eingefleischt hat, kann man da auch sagen, dann ist es ganz schwer, sich davon zu lösen. Denn die Tradition und die Religion, sie ist schon etwas sehr Starkes. Das sehen wir auch vor allen Dingen hier in Bayern auch im Katholizismus. Tradition und Religion, die können auch sehr beeindrucken. Die Kirchen, die stellen was anderes dar als unser einfacher Gottesdienst hier. Das ist schon etwas Anschaulicheres. Das ist etwas Beeindruckenderes als so der schlichte Blick des Glaubens an den Herrn Jesus. Das sieht dagegen richtig kümmerlich aus teilweise, was wir hier machen. Das können auch großartige Bauten sein oder eben imponierende Gottesdienste. Aber allgemein ist es allermeist auf menschlich kluge Gedankenführung gegründet. oder auf irgendwelche religiöse Tradition. Und somit stimmt es dem überein, was Paulus hier sagt, dass es leerer Trug ist. Hier in Vers 4. Das sage ich aber, damit euch niemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleite. Mag sehr imposant aussehen, aber ist nicht das, was Gott will. Es sind Trugschlüsse. Der Religion wird es auch nie reichen, dass man über das Leiden und Sterben des Sohnes Gottes einfach so in den Himmel kommen kann. Was? Ihr glaubt nur, dass euer Jesus am Kreuz gestorben ist. Und sonst braucht ihr hier bei den Baptisten nichts Besonderes tun. Nur an das Glauben, was am Kreuz gestorben ist. Also das kann nicht sein. Also macht ihr euch ein bisschen zu billig, oder? Das würden die Katholiken sagen, das würden auch die Moslems sagen. Oder andere Sekten. Andere erkennen den Herrn Jesus ja gar nicht als den Sohn Gottes. Die sagen, nein, nein, das ist doch viel zu einfach. Man meint, da muss doch mehr dazu gehören. Da musst du dich bemühen, da musst du dich anstrengen, da gehört noch dieses und jenes dazu. Was da allein der Mensch im Katholizismus für Werke vollbringen muss. Und dann die Sakramente über sich ergehen lassen muss. Dass man ja sich auf diese Weise scheinbar zu Gott nahen kann. Dabei weiß keiner, auch kein Katholik wirklich, aber auch kein Moslem, auch kein Zeuge Jehova, die Mormonen wohl auch nicht, ob man in den Himmel kommen wird oder nicht. Und das ist so tragisch. Bei den Zeugen Jehovas, da heißt es, du musst dich schon bemühen, wenn du zu der Oberstufe gehören willst, wenn du zu diesen auserwählten 144.000 gehören willst, musst du schon was leisten. Und wahrscheinlich kriegst du dann mit der Leistung dieses innere Gefühl, ja, ich könnte schon dazu gehören. Aber sicher sagen kann es auch keiner. Oder wenn wir da auf die Mormonen schauen oder von den Mormonen weg auf die Adventisten zum Beispiel. Die Adventisten sind uns schon sehr nahe, aber Adventisten, das sind eine Sekte. Und sie sagen, ohne den Sabbat zu halten, geht bei Gott gar nichts. Wenn du den Sabbat nicht hältst, dann kommst du auch nicht in den Himmel. Verleitung von Trugschlüssen. Genau das, was Paulus hier sagt. Ein absoluter Trugschluss. Das ganze Neue Testament zeigt uns an keiner einzigen Stelle, dass ein Gläubiger den Sabbat halten soll. Und wenn man auf solche Lehren hereinfällt, dann hat man nie wirkliche Sicherheit, nie wirkliche Gewissheit. Muss ich jetzt das tun, um in den Himmel zu kommen? Muss ich es nicht tun? Kann ich Gott gefallen, wenn ich den Sabbat auch nicht halte? Das ist eine wichtige Frage. Man kann schnell solchen Trugschlüssen unterliegen. Aber Paulus räumt hier im Brief an die Kolosser gründlich mit solchen Dingen auf. Ganz gründlich. Er sagt, fall nicht auf Trugschlüsse herein. Wenn du an Christus glaubst, dann fällt zuerst mal alles andere hinweg. Ist nichts mehr da, außer Christus und sein Erlösungswerk, das so viele so billig vorkommt. Zweitens, Christus, das neue Lebenselement. Ich möchte es mal einfach so vergleichen mit einem Vogel. Ihr wisst, Vögel, die kommen zur Welt, wenn sie als ein Ei gelegt werden und dann das Ei ausgebrütet wird und dann irgendwann mal das Küken aus dem Ei schlüpft. Doch wenn das Küken aus der Eischale geschlüpft ist, ist es dann noch an das Ei gebunden? Nee, die Schale ist geplatzt, das Küken ist heraus. Und das Küken kann sich jetzt mehr und mehr frei bewegen. Es wird natürlich noch gefüttert und es ist zunächst noch im Nest, aber irgendwann unternimmt es die ersten Schritte und dann auch breitet es mal seine Flügel aus. Und bei manchen Vogelarten wird das Küken ja aus dem Nest gestoßen, dass es seinen ersten Flug unternehmen kann. Aber wenn es fliegt, dann kann es die wunderbare Freiheit genießen. Es kann die Luft genießen im Flug und es kann wunderbar mit den Flügeln rumfliegen, in den Lüften schweben. Und was denkt ihr? Würde solch ein Vogel nochmals in die enge Eischale zurückgehen wollen? Natürlich ist es eine dumme Frage, weil das ist ja theoretisch gar nicht möglich. Es geht ja gar nicht. Aber auch selbst wenn es gehen würde, wenn wir so einen Vogel fragen könnten, der wird sicher sagen, nee, da will ich nie wieder hin. Das war so eng in diesem Ei und ich war so eingeschnürt. Und jetzt habe ich so viel Freiheit, jetzt kann ich fliegen, wohin ich will, ich kann die Luft einatmen, ich kann die Sonne genießen. Das ist schon etwas anderes, als in so einem Ei gebunden zu sein. Ja, liebe Geschwister, das soll nur ein schwacher Vergleich sein. Doch ganz ähnlich ist es mit jemandem, der vorher in einer Religiosität gelebt hat, der darin gebunden war, der eben in den Traditionen und Überlieferungen der Menschen nach den Grundsätzen der Welt gelebt hat. Und wenn man denjenigen fragen würde, willst du trotzdem, dass du an Christus glaubst, so weiterleben in diesem eingeschnürten religiösen System? Normalerweise müsste da jeder sagen, der ein bisschen was von Christus erkannt hat, nein, das will ich nie wieder. Es ist viel schöner, mit Christus zu leben. Paulus sagt nämlich, das war euer altes Lebenselement, wo ihr vorhin drin gelebt habt. Das war eure Eierschale, in der ihr drin wart, in der ihr gefangen wart, in dieser Religiosität. Doch jetzt seid ihr befreit worden, die Eierschale ist geplatzt, jetzt gehört ihr Christus an. Und jetzt habt ihr ein neues Lebenselement. Und das ist Christus. Ihr seid von allem anderen befreit, von allem anderen frei geworden. Euer neues Lebenselement ist Christus. Und? Kann das sein? Steht Christus überhaupt über allen Dingen? Oh ja. Paulus betont hier gerade im Brief an die Kolosser so sehr die Größe Christi. Und ich möchte euch auch heute in dieser Predigt sagen, mach ja nie Christus klein. Lass dir auch von niemandem Christus klein machen. Und lass dir das Paket des Glaubens nicht schnüren, als ob Christus nicht alle Macht hätte im Himmel und auf Erden. Kolosser 2, Vers 9 und 10. Lesen wir hier. Hier sagt der Apostel Paulus, denn in ihm, und da meint er Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Und ihr habt alles völlig in ihm, welcher das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Jesus ist nicht nur groß, sondern er ist unbeschreiblich groß. Er ist nicht nur groß, sondern in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Und wer ihm angehört, der hat alles völlig in ihm. Und zudem ist er das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Ob das die Finsternismächte sind, oder ob das die sichtbaren Mächte sind in dieser Welt, ob das die Engelmächte sind, Christus ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Ich habe da einen wunderbaren Auszug gefunden, den Konrad Eisler mal verfasst hat, über die Einzigartigkeit Christi. Und er sagt, Christus der Einzige. Er ist nicht nur ein Leuchtender, sondern er ist das Licht. Er ist nicht nur ein Wegweiser, sondern er ist der Weg. Er ist nicht nur ein Wahrhaftiger, sondern er ist die Wahrheit. Er ist nicht nur ein Lebendiger, sondern er ist das Leben. Er ist nicht nur ein Großer, sondern er ist der Herr. Er ist der Einzige, durch den wir erkennen können, wie Gott ist. Er ist der Einzige, der uns völlig durchschaut und dennoch liebt. Er ist der Einzige, mit dem wir die Schuld unseres Lebens loswerden können. Er ist der Einzige, der einen Neuanfang des Lebens ermöglicht. Er ist der Einzige, der dem Leben Sinn gibt und unser volles Vertrauen verdient. Das ist Christus. Nur ein kleines Stück weit von ihm beschrieben. Jesus ist unbeschreiblich groß. Er ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Und wenn wir jetzt durch ihn erlöst sind, so sind wir sein Eigentum. Das heißt, dass jetzt unser Leben von ihm her gelebt werden soll. Und eben nicht nach irgendwelchen Lehren dieser Welt von unten her. Nach religiösen Weisheiten von Menschen. Selbst wenn hier jüdische Menschen wären, die von uns wollten, dass wir uns beschneiden lassen. Oder dass wir andere Dinge einhalten von diesen vielen Geboten und Gesetzen, die es im Judentum gab. So sagt der Apostel Paulus, das habt ihr nicht nötig. Ihr seid beschnitten worden, nämlich als ihr durch den Herrn Jesus gläubig wurdet. Ja, wie denn, Paulus? Paulus sagt, es ist nicht äußerlich geschehen, auch nicht mit Händen, sondern indem wir an den Herrn Jesus gläubig wurden und er uns alle Übertretungen vergab. Kolosser 2, Vers 14 und 15, lesen wir diese Verse auch. dadurch, dass er die gegen uns bestehende Schuldschrift, welche durch Satzungen uns entgegen war, auslöschte und sie aus der Mitte tat, indem er sie ans Kreuz heftete. Und als er so die Herrschaften und Gewalten auszog, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Oh, das hätte man vorhin genau ins Abendmahl hineinnehmen können. Das ist auch so ein wunderbarer Text fürs Abendmahl. Ja, Jesus ist unser Erlöser geworden. Vorher hatte Gott etwas gegen dich und gegen mich. Er hat dich zwar geliebt, vorher auch schon, aber es war eine Schuldschrift, die zwischen uns und Gott stand. Und Jesus hat diesen Schuldbrief, diese Schuldschrift, die gegen dich und mich gesprochen hat, ausgelöscht am Kreuz. Er hat sie ausgelöscht, als wir uns zu ihm bekehrt haben. Jesus hat dich und mich durch sein kostbares Blut erlöst. Wir haben es ja vorhin wieder vor Augen gehalten im Abendmahl. Und durch seinen Tod am Kreuz, da ist noch etwas Größeres geschehen. Unsere Erlösung ist auch groß, möchte ich nicht klein machen. Aber insgesamt ist noch etwas Größeres geschehen. Er hat die Herrschaften und Gewalten, und hier sind vordringlich die Mächte der Finsternis gemeint, öffentlich entwaffnet, ja ausgezogen, öffentlich an den Pranger gestellt und am Kreuz über sie triumphiert. Er hang zwischen Erde und Himmel und er wusste, ich muss diese Sache durchstehen, ich muss diesen bitteren Kelch trinken, aber wenn ich das durchstehe, dann werden die Sünden der Menschen gesühnt und die Finsternismächte haben ausgespielt. Der Teufel hat wahrscheinlich anfänglich gemeint, er hätte jetzt triumphiert. Aber in Wirklichkeit hat der Herr triumphiert am Kreuz. Unbeschreiblich, was dort am Kreuz geschehen ist. Und jetzt eben die Frage an dich und an mich. Was ist jetzt dein Lebenselement? Was ist dein Lebenselement? Von wem her lebst du jeden Tag? Wer hat dich und mich aus der Eischale geholt? Ja, es war Christus. Er hat uns erlöst. Er hat uns befreit. Und was haben wir getan, als wir uns taufen ließen? Ich denke, jeder hier im Raum ist getauft. Wir haben es bezeugt. Wir sind mit ihm gestorben. Und wir wurden mit ihm begraben. Und als wir aus dem Wasser herauskamen, haben wir damit bezeugt, dass wir durch die Kraftwirkung Gottes, ja, dass wir mit Christus auferstanden sind. Ja, wer an Jesus Christus glaubt und durch ihn erlöst ist, der hat diese Auferstehung, dieses Auferstehungsleben in sich. Jeder von uns hat das in sich. Hier Kolosser 2, Vers 11 und 12 sagt Paulus, in ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die ohne Hände geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung Christi. Es ist also durch den Geist geschehen. Indem ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in welchem ihr auch mit auferstanden seid durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Wir sind mit Christus auferstanden. Wir haben jetzt das neue Leben in uns. Er hat uns erlöst, er hat uns erkauft. Und jetzt die große Frage, wenn wir jetzt so zu Jesus gehören, wenn er uns frei gemacht hat von allem, wo wir vorher drin gesteckt waren, zunächst mal ganz frei von allem in dieser Welt, für wen sollen wir dann jetzt leben? Er hat dich freigesetzt. Für wen sollen wir jetzt leben? Jetzt dann leben? Natürlich, die Antwort heißt für ihn. Für Christus. Und nicht mehr nach den Grundsätzen dieser Welt. Ganz ähnlich, was Paulus in Galater 2, Vers 20 sagt. Was für jeden Gläubigen gilt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Unser ganzes Leben soll jetzt von Christus bestimmt sein. Und unser geliebter Herr, der weiß es auch. Wir sind noch in dieser Welt. Er hat sogar im hohen priesterlichen Gebet zum Vater gesagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, aber dass du sie bewahrest in der Welt. Und natürlich ist es ja auch nicht so, dass für uns jetzt hier in der Welt nichts mehr gelten würde, auch was die Obrigkeit angeht, die Gesetzmäßigkeit in unserem Land. Oder wenn im Straßenverkehr 50 steht, dann kann ich auch nicht sagen, ja, ich glaube an Jesus und kann mit 100 durchfahren. Das ist für uns alles noch gültig. Aber wir sollen das jetzt alles von Christus her leben. Zum Beispiel auch der Obrigkeit gehorsam sein, weil Christus die Obrigkeit gegeben hat. Also ordne dich aller Obrigkeit unter. Dann fahre ich gerne für den Herrn Jesus diese 50 Kilometer Begrenzung auf der Straße. Jesus ist unser neues Lebenselement. Und somit wollen wir auch von ihm her leben in allem, was wir tun. Paulus sagt hier in Vers 8, seht zu, dass euch niemand beraube durch Philosophie und leeren Betrug der Überlieferungen der Menschen. Nach den Grundsätzen der Welt und nicht nach Christus oder nicht Christusgemäß. Und darauf kommt es an. Das heißt, lass dich nicht von irgendwelchen schlauen Menschen in die Irre führen, die sagen, so einfach geht es auch wieder nicht. Du musst schon noch bestimmte Speisenrituale einhalten oder Feiertage oder Sabbate oder Neumonde, wie es im Judentum vorkamen. Oh, es gibt so viel Religiosität. Jede Religion hat andere Vorschriften und Satzungen, wo Menschen meinen, Gott gefallen zu können. Zum Beispiel sagt Paulus auch hier in Vers 18, niemand soll euch um den Kampfpreis bringen, indem er sich in Demut und Engelsdienst gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, ohne Grund aufgeblasen ist von seinem fleischlichen Sinn. Das sehen wir schon, mit was diese Gläubigen noch umgegangen sind oder was für ein Einfluss da reinkam. Sie haben irgendwie versucht, Engeln zu dienen, weil ihnen das irgendjemand so gebracht hat. Wahrscheinlich eben von der Gnosis, weil das auch sehr große Mystiker waren. Wir wissen nicht genau, was die Kolosser damals darin ausgeübt hatten. Doch wir wissen, dass auch heute viele Menschen mit Mystik zu tun haben. Und sie suchen mystische Erfahrungen. Und sie nehmen auch ganz bewusst mit Engeln Kontakt auf. Manche knien auch tatsächlich vor Engelfiguren nieder. Die haben zu Hause Engel stehen. Ich kenne selber solche Leute. Und sie beten diese Figuren an. Und sie wollen dann ihren Weisungen folgen. Nach außen hin sieht es ja sehr fromm aus, sieht sehr religiös aus. Oh, also möchte da die himmlische Welt quasi verehren und sich davon ansprechen lassen. Sehr demütig. Aber das ist letztendlich auch genau das, was auch heute die Esoterik auch vielfach verbreitet. Und nicht selten erleben Menschen heute tatsächlich sogenannte Erscheinungen von Engeln. Das geschieht häufig in unserer heutigen Zeit. Es ist eben dann aber nur die Frage, welche Engel erscheinen denn diesen Leuten? Oh, ich habe eine helle Erscheinung gehabt. Frage, wer war das, wenn du vor einer Figur niederkniest? Denn auch der Teufel und seine Dämonen verkleiden sich als Engel des Lichts, sagt Paulus. Das muss nicht Gott gewesen sein, das wird auch nicht Gott sein. Weil das zeigt uns die Schrift nicht. 2. Korinther 11, Vers 14 steht es. Vorsicht mit solchen Dingen. Denken wir daran, was alles im Katholischen praktiziert wird. Ich brauche euch nicht darüber aufklären. Man möchte so demütig sein und, oh, ich kann nicht direkt zu Jesus beten, da brauche ich eine Vermittlerin. Ich muss eine Fürbitterin haben. Man wendet sich an andere Namen und verhält sich dabei so demütig. Ja, ich kann nicht direkt zum Sohn Gottes kommen. Da bin ich nicht würdig. Genau das, was Paulus hier sagt, man lebt eine gewisse Demut vor, aber letztendlich ist es nur fleischliches Handeln, fleischliche Gesinnung, fleischliche Aufgeblasenheit. Weil man meint, so fromm zu sein. Aber es hat letztendlich nichts, aber auch gar nichts mit Christus zu tun. Es ist nicht vom Haupt her geleitet. Man hält sich nicht an das Haupt. Doch auch du und ich, auch wir können in mancherlei Gewohnheiten leben. Vielleicht kann sogar hier jemand in den Gottesdienst kommen, um einfach im Gottesdienst zu sein. Ja, wir gehen heute in den Gottesdienst. Vielleicht will das jemand aus der Familie oder der Pastor will es, dass ich in den Gottesdienst komme. Gehe ich halt in den Gottesdienst, weil ich in den Gottesdienst muss. Aber die Frage ist, lebst du wirklich von Christus her? Du kannst schon in den Gottesdienst kommen und eben nicht auf Christus ausgerichtet sein, nicht auf das Haupt ausgerichtet sein. Wir können auch hier einen frommen Gottesdienstablauf haben und der ist gar nicht vom Haupt her geleitet. Das könnte im schlimmsten Fall auch passieren, was ich natürlich nicht hoffe. Aber wir müssen uns an Christus halten, wir müssen uns an das Haupt halten und von Christus her leben. Nicht von uns selber herkommen und sagen, ja, irgendwie wird es schon gehen. Wenn Christus unser Leben ist, dann müssen wir auch von ihm her leben. Pass auf, dass dein Glaubensleben lebendig bleibt. Dass du nicht irgendwelchen nur frommen Gewohnheiten anheimfällst. Und sagst, ja, ich mache, als will es alle machen. Ich komme halt in den Gottesdienst, weil die anderen auch kommen. Das wäre nicht vom Haupt her gelebt. Das wäre nicht von Christus her gelebt. Pass auf, dass dein Glaubensleben lebendig bleibt. Dass dein Glaubensleben von dem Haupt her und von seinem Wort genährt wird und von nichts anderem. Wir brauchen da gar nicht so sehr in die Anfänge der Christenheit schauen, sondern wir sehen, was heute alles überall geschieht. Heute, da werden so viele Gemeindeprogramme menschlich erdacht, in menschlicher Weisheit, und da werden Strukturen geschaffen und Programme erstellt, wo man nur noch auf irgendwelche menschlichen Strukturen und menschlichen Formen schaut und irgendwie so ein Wachstum zustande bringen will. Ich denke da vordringlich an dieses Willow Creek Programm, das vor einigen Jahren in den Staaten ganz aktuell war, und da haben sich auch eine Masse Leute angesammelt, das dann auch in viele deutschen Gemeinden eingezogen ist. Und im Hinterher hat man herausgestellt, es ist eigentlich nur Programm, was wir da machen. Es ist nicht geistgeleitet. Viele haben es erkannt, ich weiß nicht, ob es inzwischen alle erkannt haben. Aber es war nicht christusgemäß, es war nicht vom Haupt. Darum Vorsicht, Vorsicht bei allem, was nicht in der Abhängigkeit zu dem Herrn Jesus Christus geschieht. Und genau darum ermahnt uns auch Paulus hier in Vers 18, Kolosser 2, Vers 18, niemand soll euch um den Kampfpreis bringen. Das ist mein dritter Punkt. Lebe jetzt für Christus. Mit dem Kampfpreis meint der Apostel Paulus das, was wir für Christus leben. Denn das wird Christus auch eines Tages belohnen. Wobei wir nicht zuerst auf die Belohnung schauen wollen, sondern eben, um ihm die Ehre zu geben. Das ist mal das Erste. Aber letztendlich nur, was in ihm getan wird, und was durch seine Freiheit, die er uns gegeben hat, im Geist gelebt und getan wird, das zählt bei ihm. Und das ist schon schlimm, wenn man bedenkt, dass der Herr Jesus Christus alles für dich und für mich gegeben hat. Und jetzt würden wir wieder anfangen und sagen, rühre das nicht an, koste jenes nicht, befasse dich nicht mit dem, tu das nicht. Zum Beispiel Gebote von Speisen, was alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, sagt Paulus. Dabei hat Gott alle Nahrungsmittel gegeben, du darfst es mit Dankbarkeit genießen. Einer möchte dir klar machen, ja, du als Christ, du darfst kein Schweinefleisch essen. Da kommt ein anderer, du Christ, du darfst keinen Alkohol trinken. Das gefällt Gott nicht. Ein anderer sagt, du Christ, du musst den Sabbat halten, sonst kannst du Gott nicht gefallen. Wieder ein anderer sagt, ohne die kirchlichen Traditionen und Feiertage geht es alles nicht, Christ zu sein. Und vieles andere könnte man noch aufzählen. Doch Paulus sagt hier in Kapitel 2, Vers 23, es sind nur Gebote und Lehren von Menschen. Zur Zeit des Gesetzes und zur Zeit des Volkes Israel war auch vieles dran, ja. Aber jetzt sind es nur Gebote und Lehren von Menschen, haben freilich einen Schein von Weisheit in selbstgewähltem Gottesdienst und Leibeskasteiung, sind jedoch wertlos und dienen zur Befriedigung des Fleisches. Um sich selbst zu gefallen vor Gott. Und man meint, Gott darin einen Dienst zu erweisen. Dabei hat Gott diese Dinge gar nicht so verordnet. Wie wunderbar ist es, wenn man in Christus von all dem religiösen und auch allem philosophischen Kult, worin es nur um menschliche Weisheiten geht, befreit sein darf. Tja, Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, dann haben wir als Kinder Gottes, also seit unserer Lösung, alle Freiheiten in dieser Welt. Stimmt das? Haben wir alle Freiheiten in dieser Welt? Tja, ist auch eine wichtige Frage. Aber ich möchte euch an dieser Stelle sagen, grundlegend sind Kinder Gottes frei. Wir sind freie Menschen. Wir sind aus der Eierschale der Religiosität völlig gelöst. Und auch von den Grundsätzen dieser Welt. Doch für was sind wir jetzt befreit? Das ist auch eine wichtige Frage. Um jetzt in unserem neuen Lebenselement zu leben. Und das ist Christus. Jetzt sind wir befreit, um in unserem neuen Lebenselement zu leben. Für Christus gilt jetzt ein anderer Grundsatz. Jetzt heißt es nicht mehr, rühre das nicht an und tue jenes nicht. Das ist verboten und jenes ist nicht erlaubt. Sondern es heißt jetzt für uns, wie es Paulus hier in Kapitel 3, Vers 1 bis 3 sagt, bist du jetzt mit Christus auferstanden? Bist du durch Christus erlöst? So suche, was droben ist. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Was heißt es, nach dem zu suchen, was droben ist? Das heißt eben, sich auf Christus auszurichten und sich auf die himmlischen Güter auszurichten. Das heißt, von ihm her in dieser Welt zu leben. Das heißt, jetzt so zu leben und eben für ihn zu leben, wie es ihm gefällt und wie er es von uns haben will. Aber letztendlich wird ihm nichts anderes gefallen als das, was er von uns haben will. Und darauf müssen wir uns ausrichten. Das heißt also nicht, dass wir alle Freiheiten dieser Welt haben. Das nicht. Und da kommen wir im Kolosserbrief auch noch drauf, in Kapitel 3, weil da wurden uns schon einige Dinge aufgezeigt. Aber wir sind frei von aller Religion. Wir sind frei von den Grundsätzen dieser Welt. Und was wir jetzt leben, das leben wir von Christus her und für Christus. Deswegen ist es auch so wichtig, immer mehr von ihm her zu erkennen. Und da weiß ich dann, was tatsächlich schädlich ist für mein Leben, wo es vielleicht in unmoralische Dinge geht oder in Sündenbereiche, wo ich sofort weiß, das gefällt Christus nicht. Da brauche ich gar keine weiteren Gesetze und Gebote. Sagen, Herr, das gefällt dir nicht und darum lasse ich die Finger weg. Von oben her sich ausrichten. Im Himmel, da wird einmal kein religiöses Werk zählen, sondern nur das, was aus Christus ist. Und das wird auch bei uns in Ewigkeit sein. Das wird ewiger Wert sein. Und ich möchte zum Schluss kommen. Unser heutiges Thema, das hatte geheißen, frei von Religion durch Christus. Und wir haben uns hierzu drei Punkte angesehen. Das erste war Ausrichtung nach Grundsätzen der Welt oder nach Christus. Zweitens, Christus, das neue Lebenselement. Und drittens, lebe jetzt für Christus. Ich kann auch sagen, lebe jetzt in diesem neuen Lebenselement. Ich würde uns wünschen, dass wir heute vielleicht nochmals ein wenig mehr verstanden haben, dass wir durch Christus freie Menschen sind und nicht mehr den Grundsätzen dieser Welt angehören, sondern dass Christus unser absolut neues Lebenselement geworden ist. Das Lebenselement, durch das wir leben und in dem wir uns auch in dieser Welt bewegen sollen. Und im nächsten Textabschnitt, da gibt es dann noch weitere besondere Anweisungen, die uns der Herr diesbezüglich zeigt. Für heute möchte ich schließen mit Kolosser 1 und 2. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist. Wo Christus ist, zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ich lese den Vers 3 auch noch mit. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Amen. Lass uns noch beten. Danke, lieber Vater, dass du uns deinen Sohn gesendet hast. Wir dürfen diese wunderbare Freiheit genießen. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, das sagt uns auch dein Wort. Herr, lehre uns, im Geist zu wandeln. Lehre uns, Herr, von dir her zu wandeln. Lehre uns, Herr, immer mehr zu erkennen und zu begreifen, Herr, durch dein Wort, wie wunderbar diese Freiheit ist, dass es dir nicht geht, um uns alles Mögliche zu verbieten, sondern, Herr, um in deinem Geist und in deiner Freiheit zu wandeln, wo es nicht mehr nach religiösen Vorschriften geht, wo es nicht mehr nach Grundsätzen dieser Welt geht, sondern wo es nur noch, Herr, nach dir geht, nach deinem Wort und Willen. Hilf uns, das immer mehr zu erkennen und zu verstehen und dass wir auch da immer mehr Freude darin haben können. Lass uns das auch in der kommenden Woche ganz neu bedenken, von wem her wir eigentlich jeden Tag leben und wer unsere Fülle ist, wer unser Leben und unser Herz ausfüllt. O Herr, schenkest du, dass wir in deiner Fülle leben, wie du sie uns jeden Tag darreichst. Wir preisen dich. Im Namen Jesu. Amen.